Moin und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem großkotzig selbsternannten brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Es ist irgendwie Sommerzeit. Annika und JD sind momentan verstreut in Europa, aber ich hatte Lust, über ein Spiel zu sprechen, das auf seine besondere Art und Weise bei mir tatsächlich sich jetzt festgespielt hat. Und dazu habe ich mir einen ganz lieben Gast eingeladen, eine neue Stimme im Podcast-Äther aus Bremen, wenn ich das richtig zuordnen kann, und mit einem Namen, der wunderbar klingt. Hallo Monique.
Hallo Olli.
Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast, um heute mit mir auf das Spiel Devan zu schauen. Und Devan, kommen wir schon mal gleich mit ein paar harten Fakten, ist von französischen Autoren. Und das schlägt doch schon mal direkt eine Brücke zu dir. Du trägst auch einen französischen Namen.
Ja, genau, das tue ich in der Tat. Ich habe französische Vorfahren. Also mein Großvater väterlicherseits, der kam aus Frankreich. Also heißt, habe ich immerhin so ein bisschen französisches Blut.
Das bedeutet auch, dass du heute die Autoren vorstellen wirst.
Ach toll.
In der großen Welt der Brettspiele, wo findet man dich denn, beziehungsweise wo kann man dir auf sozialen Medien begegnen?
Ich glaube, wenn, dann nur auf Instagram. Da habe ich einen Account, der heißt noch Reiler Tipse. Das ist tatsächlich mein Nachname rückwärts. Also wer es schafft, kann das dann ja mal rausfinden, wie der Nachname dann ist. Auch ein französischer. Genau, aber gut, also das ist jetzt nicht so der Brettspielkanal, sondern es ist halt, kommen auch Brettspiele drin vor, aber es können genauso gut meine Bienen sein, die drin vorkommen, oder mein Garten oder was auch immer.
Genau, denn du bist eine Frau mit viel Talent und mit vielen Begabungen und mit vielen Leidenschaften. Und über die Brettspielleidenschaft werden wir heute sprechen. Es geht um das Spiel Devan. Und wie es bei den Kennst du das schon Folgen so üblich ist, hat Andrea uns was Kleines vorbereitet.
Ein neuer Tag beginnt und dein Volk befindet sich im Aufbruch. Da die Ressourcen knapp sind, schlägst du neue Lager auf, um die Umgebung zu erkunden und das Überleben zu sichern. Ob an den Ufern wilder Ströme, in den höchsten Gebirgen oder den trockensten Wüsten, du scheust keine Reise, um neue Gefilde zu erschließen. Wenn sich dein Volk am Ende des Tages um das wärmende Lagerfeuer schart, weißt du, dass sich die Anstrengung gelohnt hat. Und auch wenn die anderen Völker immer näher rücken, dein Volk hält zusammen.
Monique, komm, lass uns doch mal den Deckel aufmachen und reinschauen. Was begegnet uns alles in einer Spieleschachtel Devan?
Ja, also erstmal ist es ja so, dass das Spiel so ein Inlay hat, das erstmal grundsätzlich dafür sorgt, dass die Komponenten da einigermaßen geordnet drin sind. Allerdings muss man da schon gleich sagen, es ist nicht so super jetzt, dass das auch alles getrennt voneinander bleibt, denn so kleine Tokens rutschen gerne unter den Zwischenwänden durch. Aber grundsätzlich total schönes Spielmaterial. Was ich besonders toll finde, sind so diese Playerboards, Double-Layer-Playerboards, wo wir wirklich unsere Tokens total gut reinstellen können und in die unsere Zielplättchen oder Auftragskarten oder wie man sie auch immer nennen will, total nett reinpassen, sich verschieben lassen, wenn man sie verschieben muss. Und was ich ganz besonders schön finde, ist die Illustration der Zielplättchen. Also da, wenn ich mir da so ein Zielplättchen nehme während des Spiels, dann ist es jedes Mal wieder gucken, oh Gott, ist das hübsch wieder. Und guck mal hier, das ist tatsächlich in Spielerunden öfter passiert. Ja, wir haben Auftragsplättchen also oder Zielplättchen, wir haben Double-Layer-Playerboards, wir haben Holztokens, Spielkarten, die auch eine sehr gute Qualität sind, ziemlich feste Pappe, einen ganz netten Startspieler-Aufsteller, der macht sich auch gut auf dem Tisch und noch so lauter kleine Tokens, Papptokens, die man teilweise fürs Grundspiel, teilweise für Szenarien benötigt. Eine schöne Anleitung, die sich gut liest. Und, das ist nochmal eine Besonderheit, so mehrere Teile, die man zu einem variablen Spielplan oder einer Landschaft aufbaut am Anfang des Spiels. Je nach Teilnehmer- oder Mitspielendenzahl haben wir halt ein unterschiedlich großes Spielfeld.
Genau, und das erste Mal, wenn ihr D-Wahn spielt, werdet ihr euch wundern, dass ihr von diesem ganzen Material, das Monique eben aufgezählt hat, auch wieder einige Sachen reinlegen werdet, wie zum Beispiel Fischplättchen, Vulkanplättchen, Wasserplättchen und auch von diesen besonders geformten Teilen, mit denen man den Spielplan macht. Denn das ist Material, das man für insgesamt 3 andere Erweiterungen braucht. Und außerdem, wir können jetzt auch mal vorgreifen, D-Wahn schenkt sogar einen Team-gegen-Team-Spielmodus. Aber wir konzentrieren jetzt erst uns mal ganz auf das Spiel mit 2, 3 oder 4 Personen. Monique, worum geht's in D-Wahn?
Also in D-Wahn geht's erstmal grundsätzlich darum, dass wir uns eben auf dieser Landschaft ausbreiten. Wir haben Lager, die wir auf dem Spielfeld bauen möchten. Um das allerdings machen zu können, benötigen wir immer passend Landschaftskärtchen oder Terrainkärtchen. Denn wir haben ein Startlager, von dem aus wir eben beginnen. Und wir müssen für jedes Feld, Terrainfeld, das wir durchqueren, auf einem Spielfeldteil sind immer 8 von diesen Feldern, unterschiedliche Terrains, 5 unterschiedliche. Wir brauchen für jedes Feld, das wir durchqueren, plus von dem, für das, wo wir starten, plus für das Feld, auf dem wir landen, ein passendes Terrainkärtchen. Und darum geht's eben auch. Wir müssen uns diese Plättchen irgendwie oder diese Kärtchen erstmal auch ziehen. Das heißt, aus einer Auslage auswählen. Und das sind immer die 2 verschiedenen Zugmöglichkeiten. Entweder wir bauen ein Lager, zahlen dafür die entsprechenden Terrainkarten, oder aber wir suchen uns neue Terrainkarten aus und sammeln die für das nächste Mal, wo wir ein Lager bauen wollen. Das geht dann so lange, bis eine Person alle ihre Lager auf dem Spielfeld oder auf der Landschaft untergebracht hat. Danach wird die Runde zu Ende gespielt und abgerechnet. Der besondere Clou ist halt, dass wir jedes Mal oder fast jedes Mal, nur beim ersten Mal nicht, wenn wir ein Lager bauen, eine Aktion freisetzen. Und das ist entweder ein neues Zielplättchen zu nehmen, das kommt 3-mal dran, und dazwischen die Möglichkeit, eine Karte von den Terrainkarten unter unser Playerboard zu schieben oder halb drunter zu schieben, was dann für uns wiederum als eine Landschaft zählt, als hätten wir darauf ein Lager gebaut. Für die Ziele, die wir erreichen wollen, müssen wir nämlich bestimmte Landschaften bebaut haben oder bestimmte Symbole sammeln. Und wenn wir dann so ein Ziel erfüllt haben, schieben wir unser Zielplättchen hoch, bekommen dann nochmal eine extra Bonuskarte. Ja, das Besondere, finde ich, ist, dass man so ein echt gutes Timing sich da angewöhnen muss oder erarbeiten muss. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, denn ich muss einerseits dafür sorgen, dass, wenn ich das Lager baue, was dann auslöst, dass ich jetzt eine Karte unters Board schieben kann, muss ich natürlich auch eine Karte noch in der Hand haben, nachdem ich das Lager gebaut habe. Es wäre ja auch noch schön, wenn das denn eine Karte wäre, die mir langfristig was nützt. Und das ist also eine Sache, die man wirklich beachten muss. Wenn ich dann dahin komme, dass ich ein Zielplättchen mir auswählen darf, dann gucke ich vielleicht auch schon mal vorher, gibt es denn da überhaupt gerade was für meine Voraussetzungen gerade passend wäre? Oder muss ich vielleicht eins vom verdeckten Stapel ziehen? Also sind viele Dinge, oder was auch wahnsinnig wichtig ist, ich muss vielleicht auch ein bestimmtes Feld belegen, bevor irgendjemand mir zuvorkommt. Das heißt, ich muss auch noch gucken, was haben die anderen denn jetzt da wieder für Ziele? Eventuell gibt es bestimmte Felder, wo ich dann schon ahnen kann, oh je, da kommt jetzt gleich jemand und will das besetzen, und ich brauche das aber auch ganz dringend. Also ganz, ganz viel Timing ist da vonnöten.
Und du hast so viele Dinge jetzt zusammengefasst, die dieses Spiel bemerkenswert machen. Und ich gehe nochmal relativ an den Anfang zurück. Mhm. Die Grundregeln sind unglaublich banal. Entweder nimmst du 2 nebeneinander liegende Karten oder du setzt ein Dorf ein. Das ist fast sogar schon unterfordernd, sodass ich Leute, die gerne komplexere Spiele spielen, sagen gehört habe, naja, ist das jetzt alles. Aber du hast es sehr gut herausgearbeitet. Je weiter ich in der Progression bin, je mehr ich meiner Dörfer auf diesen Spielplan eingebaut habe, desto mehr kann ich mitplanen. Und eine der wirklich wichtigsten Mechaniken ist dieses Sichern einer Karte, diese Belohnung dafür, dass du eine Siedlung gebaut hast, und dann das Unterschieben einer Karte unter das Double Layer Board, und die passt sogar hervorragend und die zeigt dann genau das, was du haben möchtest, nämlich Im besten Fall die Kombination aus einem Landschaftstyp und aus einem der vielen Symbole, denn auf diesem Kontinent Devan verstreut, da findet ihr noch so ein paar Amulette oder Physalis-Blumen oder Schiffstoken-Marker und das hat wiederum auch alles etwas mit diesen Aufträgen zu tun, die ihr erfüllen wollt. Und oftmals haben dann Leute nach dem dritten oder vierten Zug gesagt, oh ja, alles klar, jetzt verstehe ich, was Devan von mir möchte. Denn es geht halt wirklich darum, auch ein gutes Timing zu bekommen, das gerade eben gesagt. Naja, wenn ich für meinen Auftrag an verschiedenen Gewässern sein möchte und die Plätze sind momentan rar, dann wird eben genau dieser Wasserplatz mit diesem gelben Geländefeld ein sehr begehrter sein. Also muss ich da schnell hinkommen. Monique, du hattest gesagt, es gab für dich eine Schwierigkeit, eine Regel zu verstehen, da ging es um die Bereiche des Spiels und die Siedlungen, die man in verschiedenen Bereichen bauen muss. Magst du das ganz kurz erklären?
Ganz am Anfang, das erste und zweite, dritte Mal, da habe ich das wohl in der Regel irgendwie entweder nicht richtig gelesen oder wieder vergessen wahrscheinlich oder auch nicht ganz verstanden, dass Gelände oder Landschaften derselben Art, die aneinander hängen, eine sogenannte Zone bilden. Und wenn ich nun ein bestimmtes Symbol benötige, beziehungsweise ein Lager auf einem bestimmten Terrain, dann bringt mir in dieser Zone nur ein Lager was. Wenn ich in derselben Zone zwei Lager baue, dann ist das immer noch nur ein Symbol. Das ist habe ich dann erst später verstanden, denn ich weiß noch, bei den ersten Malen dachte ich so, ach ja, die Ziele sind ja leicht erfüllt. Und dann, als ich das dann nochmal, als ich es nach einer Weile nochmal gespielt habe, mir die Regel nochmal vorgenommen habe, um mich wieder zu erinnern, ist mir das dann aufgefallen, dachte ich, oh, nee, es ist dann ja doch nicht so einfach, diese ganzen Ziele zu erfüllen. Und da fing es dann auch an, dass ich häufiger verloren habe.
Genau, das macht einen kleinen, aber feinen Unterschied, dass man eben für verschiedene Terrains, verschiedene Siedlungen, verschiedenen Terrains braucht, insbesondere bei den Wasserwertungen, immer da bitte aufpassen, dass ihr das dann auch entsprechend richtig spielt. Du hast schon gerade gesagt, die Progression des Spiels nach hinten hinaus läuft dahin, dass das Spiel dann endet, wenn jemand seine letzte Siedlung gebaut hat. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich glaube, es sind insgesamt 9 Siedlungen, die dann von deiner Farbe auf dem Spielplan stehen. Dann wird die Runde noch fertig gespielt. Ja, und dann gibt's Punkte. Wofür denn alles?
Im Grundspiel gibt es einerseits natürlich Punkte für erfüllte Ziele. Die sind dann darauf abgedruckt. Auch darauf abgedruckt sind manchmal, wenn es denn so ist, so Lagerfeuer. Und auch für Lagerfeuer bekommt man Punkte, also grundsätzlich erstmal einen Punkt pro Lagerfeuer. Wer allerdings am meisten Lagerfeuer hat, bekommt nochmal zusätzliche 4 Punkte. Ganz nett ist, wenn es mehrere sind, bekommen die alle 4 Punkte und müssen sich die nicht noch teilen, die 4. Außerdem gibt es Punkte für diese Beeren, die wir einsammeln können. Und es gibt noch Punkte, genau, für zusammenhängende Lager. Also wenn ich jetzt nur eine große Gruppe von Lagern habe, die alle aneinander hängen, wäre das eigentlich ziemlich unklug. Da kriegt man nur einmal 4 Punkte. Habe ich aber Abstände dazwischen und mindestens 2 aneinander hängen, kriege ich dafür jeweils 4 Punkte auch nochmal.
Ja, und wenn euch das zu abstrakt erscheint, dann denkt einfach bitte an die Felderwertung bei Harmonies. Denn da ist es genauso, 2 Felder nebeneinander bringt Punkte, ein weiteres Feld nebendran bringt eben nichts mehr. Wir werden gleich noch darauf eingehen, dass es Spielvarianten dieses Spiels gibt. Aber ich wollte dich jetzt erstmal fragen, was sind denn so für dich die Stärken von Devan?
Ja, was ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, es ist eben einerseits dieses, dass man sehr viele Dinge im Blick behalten muss. Und so wie du auch schon sagtest, die Regeln sind im Prinzip einfach. Aber es ist im Endeffekt, je besser, je öfter man das spielt, kann man da noch ganz schön viel perfektionieren und vieles im Blick behalten oder eben auch nicht schaffen, im Blick zu behalten. Und natürlich ganz toll, dass es total variabel ist. Also was ich wirklich klasse finde, ich habe es jetzt mittlerweile zu 2, zu 3 und zu 4 gespielt. Und es ist eben wirklich jedes Mal spannend, weil das Spielfeld je nach mitspielenden Anzahl eben größer oder kleiner ist. Und es ist irgendwie auch perfekt so gemacht, dass man am Anfang noch denkt, ach ja, ich habe ja Platz und och, das schaffe ich alles. Und nachher knubbelt sich das so richtig und es spitzt sich die Lage immer mehr zu. Und so ein bisschen wie bei Rebirth auch, dass man erst denkt, oh, das geht ja alles noch total. Und irgendwann merkt man, ach du nein, und ich brauche aber noch das und ich brauche noch das. Und ach nein, da kommt mir jetzt auch noch jemand zuvor. Und wie soll ich das noch schaffen? Und ich habe nicht die richtigen Terrainkärtchen. Also es ist einfach wahnsinnig spannend und aufregend bis zum Ende, dass man das überhaupt alles noch schafft. Man sieht auch, die anderen bauen ihre Lager und oh Gott, ich darf da nicht hinterherhängen. Also spannend, wirklich einfach spannend und vieles, was man im Blick behalten muss, das finde ich daran toll. Und dieses, ja, ausgerichtet sein auf verschiedene Mitspielenden anzeigt, könnte jetzt nicht sagen, das Spiel ist zu dritt am besten oder zu viert am besten oder zu zweit am besten. Also jede Spieleranzahl ist letztendlich spannend gewesen.
Und das liegt an diesem auf die Person angepassten Aufbau, denn ja. Mit jeder Person wächst der Spielplan eben genau um ein Startlager und um einen Teil und passt sich da wunderbar an. Du hast gerade eben auch schon einen Vergleich unfreiwillig vielleicht gemacht mit dem Spiel Rebirth. Das konkurriert ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme um den Titel Kennerspiel des Jahres. Wenn du jetzt Devan und Rebirth, die beiden Spiele, die du gerade miteinander ins Rennen geworfen hast, vergleichst, selbe Schwierigkeitsanforderungsstufe oder einmal Kennerspiel, einmal Familienspiel? Wie siehst du das?
Ja, es ist eigentlich ziemlich ähnlich von der Schwierigkeit her, würde ich sagen. Aber vielleicht ist Devan da vielleicht sogar noch so einen Ticken schwieriger manchmal, weil es irgendwie noch beengter ist und weil man vielleicht noch bisschen mehr Dinge im Blick behalten muss. Man hat ja auch nicht so, also bei Rebirth hast du ja immer genau ein Plättchen, was du in der Hand hast und was du jetzt benutzen kannst. Und bei Rebirth hast du ja schon mehr Karten in der Hand und musst schon ein bisschen mehr überlegen, was von diesen Dingen mache ich jetzt zuerst. Also da würde ich sagen, ist Devan vielleicht sogar einen kleinen Ticken anspruchsvoller. Es ist auch ein bisschen, ich habe auch unterschiedliche Runden gehabt. Manchmal flutschte das alles ganz gut und gerade gestern habe ich eine Runde gespielt, wo wir irgendwie alle Waldterritorien brauchten und das war ganz schrecklich, weil ich nie an Waldterritorien Kärtchen gekommen bin. Die wurden mir immer vor der Nase weggerissen alle. Das war dann tatsächlich so, wo man richtig gemerkt hat, oh, das war jetzt richtig schwierig und ich hätte da von Anfang an auf bestimmte Sachen mehr achten müssen. Und da würde ich sagen, da ist das manchmal sogar ein bisschen schwieriger. Und dann kommt es natürlich auch ein bisschen drauf an, ob ich bei Devan ein Szenario spiele. Also da fand ich schon auch das Szenario, was ich gespielt habe, dass das die Sache auch nochmal erschwert hat.
Dann gehen wir doch mal gerade ein auf die Szenarien. Es gibt in der Box mitgeliefert drei Szenarien. Ich nenne es einmal das Hochwasserszenario, das Erdbebenszenario oder das Fischerdorf-Szenario. Und du hast gerade eben gesagt, eins davon, das hast du gespielt, das hat es noch anspruchsvoller gemacht. Welches war das?
Genau, das ist das Szenario, das nennt sich Flut übrigens. Hochwasser könnte man es natürlich auch nennen. Da ist es so, dass also bei diesen Szenarien grundsätzlich bei allen dreien gibt es eine spezielle Regel. Das ist, dass man als Nachziehstapel eine bestimmte Anzahl, je nach Mitspielendenzahl, an Nachziehkarten hat, die da nochmal extra liegen. Der Rest dieser Kärtchen liegt eben an der Seite, ist der Vorratsstapel. Und dieser Nachziehstapel hat eben nur eine bestimmte Anzahl an Karten. Und jedes Mal, wenn man sich aus der Auslage zwei Terrainkarten nimmt, nimmt man von diesem speziell abgezählten Nachziehstapel und legt nach. Und in dem Moment, wo einer der Mitspielenden die letzten zwei Kärtchen von diesem Nachziehstapel auslegt, darf derjenige dann auch ein Flutplättchen oder ein Wasserplättchen aufs Spielfeld legen und zwar angrenzend an ein anderes Wasserfeld. Bedeutet, es wird plötzlich aus einem Terrain, einem Landterrain sozusagen, ein Wasserterrain. Das macht den See dann größer und die Möglichkeiten, an ein bestimmtes Terrain zu kommen, natürlich geringer. Also so kann man anderen ganz schön in die Suppe spucken, indem man da vielleicht guckt, was brauchen jetzt meine Mitspielenden vielleicht gerade für spezielle Landschaften noch. Und ja, man legt es natürlich dann stark darauf an, dass man möglichst selber die Person ist, die dann dieses Flutplättchen legen kann und nicht jemand anders, damit man lieber den anderen schadet, als dass die anderen einem selbst schaden.
Genau, denn durch das Auslegen dieses Flutplättchens manipulierst du die Wasserwege und das ist allerdings auch ein Riesenvorteil. Zwar verlierst du einen Landteil, aber du vergrößerst die Wasserfläche und bei Devan gilt die Regel, Wasser ist eine freie Fläche. Das heißt, bei der Bewegung von A nach B durch Wasser brauche ich eben nur eine Wasserkarte, egal wie lang die Strecke ist. Wenn man sich da so einen richtig schönen Fluss dann daraus gebaut hat über diese Flutplättchen, dann hat man sehr schnell einen großen Teil der Landschaft überbrückt. Sehr ähnlich Über denselben Mechanismus mit diesen Nazi-Karten funktioniert dann eben der Vulkanausbruch, das andere Szenario. Die beiden Szenarien sind nicht miteinander zu kombinieren, aber der Effekt ist ein ganz anderer. Auch da baue ich mit einem Vulkanteil einen Landschaftsteil weg, aber damit ist er kaputt. Und ich habe dadurch gar keinen Vorteil. Und das ist unglaublich destruktiv. Und gerade im Zwei-Personen-Spiel ist es so abhängig davon, wer das nächste Vulkanplättchen legen darf. Und es ist mir bereits damit gelungen, in der wirklich harten Variante, wo wir uns nichts gegönnt haben, meine Spielpartnerin so einzukesseln, dass sie da aus diesem Lavastrom nicht mehr rauskam. Das hat nicht unbedingt für eine gute Laune gesorgt, aber
kann ich mir vorstellen.
Hat zu dem seltenen Fall geführt, dass ich mal gewonnen habe. Ja, und das dritte Szenario, das umreißen wir jetzt nur ganz knapp. Da ist es dir tatsächlich erlaubt, auf dem Wasser, das du normalerweise nur durchqueren darfst, eben halt auch Siedlungen zu gründen. Und diese Siedlungen produzieren Fische und diese Fische wiederum Siegpunkte. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
Ja, so habe ich es auch gelesen. Das heißt, du hast das auch noch nicht gespielt, ne?
Nee, das ist tatsächlich der Modus, den ich noch nicht gespielt habe.
Ja, ich finde, das klingt auch spannend. Also wenn ich das Leuten neu beigebracht habe, dann wurde auch immer gefragt, ach so, aber auf dem Wasser baut man dann nicht. Genau, auf dem Wasser baut man nicht. Und das finde ich dann schon auch nochmal spannend, wenn man das dann plötzlich darf.
Mhm. Genau, und das wäre natürlich total undankbar für Leute, die das Spiel zum ersten Mal spielen, dann gleich mit einer solchen regelbrechenden Variante anzufangen. Und damit haben wir auch gleich eine Beobachtung, die ich habe. Nämlich, ich habe Devan sehr häufig Leuten vorgestellt und danach kommt sehr häufig der Wunsch, komm, wir spielen das noch einmal, so zur Regelvertiefung. Und dann spielst du natürlich nochmal das Grundspiel ohne die verschiedenen Module. Aber wenn du dann sagst, oh, wir könnten jetzt auch noch eins mit Modul spielen, dann kommt nämlich der Faktor, naja, komm, wir haben jetzt gerade zweimal gespielt, bist du wahnsinnig, lass uns noch was anderes spielen. Ne? Wir sind doch hier, um möglichst viele Spiele kennenzulernen. Also tatsächlich sind die Module vor allen Dingen dann sehr attraktiv, wenn du dich mit Leuten triffst, die das Grundspiel schon kennen, die das verinnerlicht haben, die wissen, worum es geht, und dann eben auch wertschätzen können, was diese Module dann mit sich bringen. Was ist denn dein persönliches Fazit zu Devan?
Also erstmal muss ich wirklich sagen, habe ich ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, ich finde fast, es wird von Mal zu Mal immer toller. Das habe ich jetzt auch bei meinen letzten Mitspielenden gemerkt, dass die auch also immer mehr drin waren und weil man immer mehr merkt, worauf es so ankommt und ich sich dann natürlich immer noch mal verbessern möchte, was jetzt in meinem Fall leider nicht so richtig funktioniert hat. Wahrscheinlich, weil meine Mitspielenden immer besser wurden. Also das finde ich wirklich ganz toll, dass es eben nicht sowas ist. Es fühlt sich jedes Mal gleich an oder es ist jedes Mal der gleiche Krams, sondern, das haben wir vielleicht so genau noch nicht gesagt, diese Plättchen und diese Teile, aus denen wir die Landschaft zusammenbauen, sind auch alle ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Also auf manchen ist vielleicht mehr Wald und ein bisschen Wald und ein bisschen Ödnis und auf anderen ist vielleicht mehr Berg und Wüste oder was auch immer. Also das ist immer alles ein bisschen anders. Und so habe ich jedes Mal, wenn ich das spiele, wieder eine anders zusammengesetzte Landschaft vor mir. Und dadurch ist es eben jedes Mal wieder anders. Also ich kann nicht sagen, oh, letztes Mal bin ich mit dieser Taktik oder dieser Strategie gut gefahren. Klar, in manchen Dingen schon, aber häufig ist es einfach so, dass es mit jedem Spiel wieder ein bisschen anders ist. Das finde ich eine große Stärke, so dass ich nicht, also es gibt ja wirklich genügend Spiele, bei denen man sagt, oh, jetzt habe ich jetzt ein paar Mal gespielt oder ja, da können wir jetzt mal wieder ein paar Wochen oder Monate liegen lassen, dann ist das auch wieder schön. Aber bei Devan ist es mir bisher jetzt wirklich so gewesen, dass man denkt, oh ja, das ist jedes Mal wieder spannend gewesen.
Und es geht brutal schnell, eine Partie.
Das auch, ja.
Selbst wenn du zu viert spielst, lass es mal 30 Minuten sein, dann bist du schon durch und hast gerade Lust, das nochmal zu erleben. Dabei hatte es Devan bei mir so schwer. Ich habe mir das auf der Spiel 2025 gekauft, auf eine ganz, ganz heiße Empfehlung von Sandra aus Luxemburg. Und habe das dann mit nach Hause gebracht und Sandra und ich, wir haben einen sehr, sehr vergleichbaren Spielgeschmack. Und ich habe das Spiel zu Hause kennengelernt, habe es aufgebaut. Fabian von Better Late Than Never war noch dabei. Und wir haben es gespielt und danach haben wir uns alle drei angeguckt und haben gesagt, wie, das war's? Kann es das denn wirklich gewesen sein? Und es hat ja keinen Monat gedauert und ich hatte es schon verkauft.
Ach.
Also dann war es weg. Und dann kamen aber so viele positive Rückmeldungen, dass ich an mir gezweifelt habe, dass ich wohl nicht alles in diesem Spiel erlebt habe. Und dann war ich extrem daran interessiert, diese Module kennenzulernen. Denn vielleicht sind es ja die Module gewesen, die das ganze Spiel verbessert haben. Und bekam es dann noch einmal. Und habe es dann tatsächlich sehr wertschätzen gelernt. Das hat für Irritationen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und dieser Podcaster-Szene dafür gesorgt, weil die halt gesagt haben, naja, hast du dich doch nochmal angenähert? Und auch die Leute, denen ich das verkauft habe, haben sich nochmal gemeldet und haben gesagt, wie, du hast es noch einmal? Aber es ist tatsächlich so ähnlich wie bei Salt and Vinegar Chips. Also der erste Bissen war für mich fast unerträglich, aber dann hat sich meine Leidenschaft dahin entwickelt und mittlerweile eine bevorzugte Chipsorte, und auch wenn jetzt ein Brettspiel mit einer Chipsorte überhaupt nicht vergleichbar ist. Aber auch ich habe wirklich, also nicht nur meinen Frieden geschlossen mit D-Bahn, sondern ich mag es sehr, sehr gerne für das, was es ist. Du hast schon gesagt, das Inlay ist gut gemeint. Vielleicht hätte man es können besser machen, denn es sind Pappstreifen, die ineinander geschoben werden. Das bedeutet, D-Bahn ist definitiv in eurer Sammlung ein Liegend-Liegespiel. Denn wenn du es senkrecht einstellst, dann rutscht dir dann doch alles durcheinander.
Ja, oder ich habe schon gedacht, oder man muss halt doch diese kleinen Tokens im Tütchen nochmal extra tun. Dann kann man ja das Tütchen in das entsprechende Fach tun. Also das würde dann zumindest noch abhelfen.
Genau, die Dörfer sind bei uns immer noch in der Papiertüte, in der sie ursprünglich geliefert wurden. Fallen dir Spiele ein, die so ähnlich sind wie D-Bahn, aufgrund des Spielgefühls oder aufgrund dessen, was man tut?
Also witzigerweise ist es, habe ich mal zwischendurch so gedacht, früher, wenn man Catan gespielt hat, da ist ja immer dieses geflügelte Wort, lass uns doch nochmal siedeln. Das tun wir hier auch, ne? Also man könnte theoretisch bei D-Bahn auch sagen, komm, wir siedeln heute nochmal. Bei D-Bahn muss man sich zwar die Wege zwischen zwei Feldern denken. Ist übrigens bei uns häufig passiert, dass man dann ein Lager versetzen wollte und dann gemerkt hat, ach nein, ich laufe ja nicht mit meinem Lager, ich baue ja ein neues, das ich von meinem Board nehme. Aber eben auch da, wir müssen uns strategisch irgendwie positionieren. Mich hat außerdem, obwohl ich es überhaupt noch nie gespielt habe, es mir mal gebraucht gekauft habe, habe ich gedacht, aber es hat doch irgendwie was mit hier Eldorado auch gemeinsam. Da muss man doch, glaube ich, auch für jedes Feld immer eine passende Karte spielen. Ach so, und es hat mich deswegen auch an Zug erinnert. Die Freunde, mit denen ich in den letzten Tagen D-Bahn häufiger gespielt habe, sind große Zug-um-Zug-Fans. Und das Spielgefühl dieses, oh Gott, ich muss jetzt da noch hin, bevor mir jemand zuvorkommt, das ist irgendwie ähnlich, fand ich. Zug-um-Zug und D-Bahn dieses, ich muss das noch vorher schaffen, bevor die jetzt da gleich ihr Ding hinlegt.
Ja. In diesem Zusammenhang taucht in meiner Erinnerung auch noch Jak auf. Ein Spiel, das, glaube ich, erst 2024 auch veröffentlicht wurde. Und also ganz grau in meiner Erinnerung habe ich noch Kingdom Builder, das so ähnlich funktioniert. Aber das habe ich schon vor so vielen Jahren das letzte Mal gespielt. Da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Aber ihr seht, wir haben den bunten Blumenstrauß gebunden von Spielen, mit denen sich D-Bahn, naja, eine Ähnlichkeit teilt. Und wenn ihr von diesen Spielen bereits etwas kennt, dann kriegt ihr so ein bisschen dieses Gefühl, dass ich breite mich aus, ich brauche Karten, um dorthin zu kommen. Und da fällt mir noch gerade ein, habt ihr auch so eine Art, naja, Autismus entwickelt, wenn ihr Karten ausspielt? Also bei mir ist es immer so, raus aus Gelb, Arschbombe ins Wasser, hinten auf Grau. Also ich rezitiere das dann tatsächlich, das,
ja,
was
ja,
ich mache.
Ja, man muss das mitsprechen, ja.
Ja, dann macht es wirklich noch mehr Spaß. Ich glaube, es ist allerdings vielleicht auch ganz vorteilhaft für die anderen, damit sie nachvollziehen können, was eben dein Zug ist. Denn wir sind alle fair beim Spiel, darum kommt es nicht an. Aber es ist für die anderen durchaus hilfreich, nachvollziehen zu können. Ah, wie ist es dir denn jetzt gelungen, insbesondere wenn du eine Wasserfläche benutzt? Wie bist du hier in mein Gebiet eingedrungen, wo ich doch unbedingt hier eine Siedlung hinbauen wollte, wo dieses blaue Amulett ist?
Ja, und letztendlich passiert es einem ja doch auch immer noch mal, dass man irgendwo doch einen Fehler macht und wo dann jemand anders sagt, nee, Moment mal, das Kärtchen wolltest du dafür? Nee, aber das passt doch dann nicht. Also das kann schon auch mal passieren. Aber wie du schon sagst, eigentlich ist es auch wirklich für alle dann nachvollziehbar. Und es macht ja auch mehr Spaß, wenn man ein bisschen vorstellt, was man da jetzt macht.
Oder man kann zum Beispiel auch mal darauf hinweisen, dass vielleicht eine Karte gefehlt hat, weil in den Partien, die ich gespielt habe, immer mal eine Person dabei ist, die vergisst, dass sie ja zum aus dem Lager raustreten eben auch schon eine Karte spielen muss. Oft diskutieren wir die Frage, du und ich und das Thema. Jetzt bist du kein nomadischer Stamm, der sich neue Siedlungen baut und ich auch nicht. Also insofern fühle ich da so momentan keine Leidenschaft für dieses Thema. Klingt da bei dir irgendetwas? Bist du jemand, der gern zumindest mal auf Reisen unterwegs ist oder vielleicht in Bergen, Wüsten oder Wäldern unterwegs ist?
Bergetyp bin ich tatsächlich nicht so. Ich bin eher so der Meertyp. Nee, also das ist jetzt thematisch sicherlich nicht jetzt, dass man irgendwie sich da wie so ein Entdecker oder jemand vorkommt, der da jetzt ein neues Land erschließt oder sowas. Das ist aber ja meistens bei diesen Spielen eigentlich nicht so. Aber wie ich ja schon sagte, wenn man sich so diese Kärtchen, diese Zielkärtchen anguckt, dann ist es schon, da fühle ich mich wie so in so ein Bilderbuch so ein bisschen reinversetzt. Also da kann man sich schon so ein bisschen so seine Fantasie spielen lassen, wie dieses Land, in dem die da so rumlaufen, wohl aussieht. Also das ist wirklich ganz, ganz toll illustriert.
Ja, und dann gibt's ja noch die große Frage, warum heißt Devan Devan? Ist das ein rein fantastischer Name, der gewählt wurde? Angeblich haben die französischen Produzenten des Spiels gesagt, es soll eine Ähnlichkeit geben mit dem englischen Ausdruck Day One, vielleicht als der erste Tag, an dem eben dein Dorf gegründet wurde. Ich selber habe mir englische Videos angeguckt, da wird es Day One ausgesprochen. Da ist natürlich dieses klassische amerikanische W im Vordergrund, das verändert die letzte Silbe mit dem AN. Wäre es französisch, würde ich es wahrscheinlich Devan nennen. Wäre es ein französisches Wort, gibt es ja die Académie Française, die wirklich gute Arbeit dafür leistet, dass nichts Englisch klingt. Und in diesem mystischen Nebel der Wortbedeutung lassen wir das einfach mal so. Ich habe auch noch die Space Cowboys angeschrieben, der ursprüngliche Verlag, der dieses Spiel gemacht hat. Und leider habe ich keine Antwort darauf gekriegt. Vielleicht haben sich einige gefragt, was will der Trottel denn überhaupt von uns?
Uns doch egal.
Genau. Aber Monique, dann sind wir doch schon im Prinzip bei den harten Fakten. Und ich habe dich ja gebeten, aufgrund deiner französischen Kulturabstammung vielleicht uns die harten Fakten zu präsentieren.
Also das Spiel Devan, vielleicht ja auch Devan, ist von Johannes. Wieso heißt der denn aber Johannes Goupy und Johan Levé? Ach, interessant. Johannes. Na gut. Und die deutsche Ausgabe ist von Asmodee.
Und jetzt passt auf, wenn euch diese beiden französischen Namen bekannt vorkommen, ihr sie momentan nicht zuordnen könnt, weil es ja so viele französischsprachige Spieleproduzenten, Spieledesigner gibt, leider tatsächlich auch momentan wieder mehr Männer als Frauen, dann sage ich euch doch, dass von Joan Goupy diese unglaublichen Knallerspiele sind Faraway und Pixies. Und wenn ihr den anderen Namen einordnen möchtet, den Joan Levé, dann wisst ihr natürlich, dass der God Five gemacht hat als das absolut beste Spiel des Jahrgangs, das leider nicht zum Spiel des Jahres gewählt wird. Und dass er sich auch so auf Knobelspiele spezialisiert hat, denn von ihm sind auch die Chronologic-Serie und Turing Machine, was für mich also eine totale Herausforderung war, nicht im Kopf heiß zu laufen. Also wirklich attraktive, lukrative Spieledesigner.
Tolle Spiele alles, die du da gerade erwähnt hast.
Ja, Monique, an dieser Stelle ist es eine Tradition oder vielleicht eine Verpflichtung oder vielleicht schon eine Nötigung, dass wir unsere Gäste nach ihrem Brettspieltraum fragen. Und du bist ja jetzt neu in unserer großen Podcast-Familie und so interessiert uns doch alle auch, was denn eben dein Brettspieltraum ist.
Genau, Gott sei Dank war ich da ja vorgewarnt. Also konnte ich mir ein bisschen was überlegen. Ich fand übrigens ganz cool auch die Idee hier. Gerade vor kurzem ist ja bei euch von der Meeple-Box wurde ja auch einiges erzählt. Da war ja der Brettspieltraum, dass es ein verpflichtendes Unterrichtsfach Brettspielen gibt. Das fand ich auch ganz cool, muss ich sagen.
Ich bin aufmerksam.
Das ist es aber dann, das kann ich ja jetzt nicht auch noch nehmen. Ich habe dann auch drüber nachgedacht. Also ich finde ja letztendlich immer interessant, wenn ich Spiele finde, die mich vom Thema auch interessieren. Also es muss auch nicht, aber wenn es denn was gibt, was mich vom Thema interessiert, finde ich das immer schön. Ich bin ja Hobbyimkerin und finde deswegen auch immer spannend, was alles so an Bienenspielen kommt, aber ich kaufe sie mir gar nicht unbedingt, weil ich dann immer die Sorge habe, boah, das, da denke ich dann die ganze Zeit, aber so ist es doch nicht, das passt doch nicht, sage ich mal, Astrobienen oder was es da noch alles so gibt. Honeybus habe ich allerdings leider auch nie so ganz genau geguckt, da hatte ich den Eindruck, das könnte vielleicht schon irgendwie stimmen. Aber dass ich eben häufig denke, ja, ich glaube, wenn ich das spielen würde, das wäre irgendwie, da würde ich ständig nur sagen, oh, das vermittelt doch jetzt wieder ein falsches Bild. Was fände ich toll? Ich fände richtig schön ein Spiel, bei dem ich mir, sei es ein Garten, eine Landschaft, eine Landwirtschaft, was auch immer, aufbauen muss, die Biodiversität fördert. Also sprich, ich muss vielleicht auch gucken, was sind insektenförderliche Pflanzen, was brauche ich, um diesen Garten das ganze Jahr über blühen zu lassen, um das ganze Jahr über ein Pollenangebot beispielsweise für die Bienen zu haben. Was brauche ich, um die Wildbienen zu fördern? Meine liebsten Spielmechaniken sind ja zum Beispiel Roll and Ride, Flip and Ride, aber auch Plättchenlege. Ich könnte mir das für all diese Mechaniken total gut vorstellen. Ja, dass man wirklich überlegt, ich habe dann auch so weitergesponnen, man könnte zum Beispiel auch anfangen mit einer teilversiegelten Fläche, die man erstmal entsiegeln muss, wow, wo man erstmal was sich wegarbeiten muss und dann eben so nach und nach mit Pflanzen und dann idealerweise Pflanzen, die es eben auch wirklich in Wahrheit gibt, sich dann so planen muss und gucken muss, was bringt mir jetzt hier am meisten Punkte, für welche Jahreszeit brauche ich noch was, für welches Tier brauche ich noch was, kann bis dahin gehen, ich brauche im Herbst noch einen Laubhaufen für Igel oder Totholz für die Insekten oder was auch immer. Also ich könnte mir das total interessant vorstellen. Wenn das jemand machen würde, ich würde es kaufen.
So, das ist jetzt ein Aufruf eben an die Spiele-Designerinnen, Spiele-Designer, die auch den Podcast hören. Das war Moniques Idee. Sie stellt sie euch zur Verfügung, hätte dann aber ganz gern doch die Möglichkeit, den Prototypen zu spielen, oder?
Ja, genau. Würde ich dann auch meinen Senf dazugeben.
Ja, und du hast ja gerade eben schon gesagt, du bist leidenschaftliche Gärtnerin und Imkerin. Lass uns doch einfach jetzt nochmal einen Tipp aussprechen. Was sollte in jedem Garten vorhanden sein, damit Wildinsekten und insbesondere Bienen eben halt ein gutes Zuhause haben?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man seinen Garten nicht aufräumt. Also ich habe hier so eine Mutter, die permanent immer sagt, oh, der Garten muss ganz ordentlich werden und so weiter. Nee, ist eben nicht so. Also ruhig mal das Gras stehen lassen. Es gibt ja diese Geschichten mit dem mähfreien Mai, dass man einfach Gras stehen lässt und ansonsten ja darauf achten, dass man ein Blütenangebot schafft, was für Insekten verschiedenster Art interessant ist und nicht so, ich sag mal, Pflanzen sich dahinstellt, die überhaupt keinen Nutzen haben für die Biodiversität. Da muss man sich wirklich auch ein bisschen schlau machen. Das ist nichts, was man einfach so, ja, das gefällt mir, das sieht hübsch aus, das pflanze ich ein. Das ist tatsächlich dann oftmals damit nicht getan, sondern ein bisschen sich schlau machen. Kräuter sind auf jeden Fall immer ein guter Tipp. Das kann man auch auf dem Balkon anpflanzen und bringt unheimlich viel.
Das war jetzt der große Bogen von der spielerischen Utopie in Devan zur wirklichen Realität in eurer Verantwortung, etwas für die Umwelt zu tun. Und Monique, es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie wir so gerne sagen, insbesondere. Und wenn ich mir überlege, dass das dein erster Podcast-Auftritt war, dann würde ich sagen, du warst ja sowas von souverän, dass es mir eine Freude war, dir einfach zuzuhören, wenn du fachkompetent und voller Leidenschaft über Brettspiele gesprochen hast.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Das freut uns. Und du weißt, was jetzt noch kommt. Der Wumms.
3,
2,
1.
Wumms.